Ja, schlagt gerne eure Bibeln mit mir auf in Galater Kapitel 3. Es geht weiter in unserer Reihe durch Galater. Die Predigt heute ist Galater 3, Vers 26 bis Galater 4, Vers 7. Lasst uns hören, was uns Gott durch sein Wort sagt. Galater 3, ab Vers 26. Denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr in Christus Jesus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau. Denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, besteht zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr aller Güter ist. Sondern er steht unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Zeit. Ebenso waren auch wir, als wir noch unmündig waren, den Grundsätzen der Welt als Knechte unterworfen. Als aber die Zeit erfüllt war, da sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, Abba, Vater. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn, wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Ein richtig dickes Erbe, so eine schicke Villa an einem privaten See mit einem parkähnlichen Gelände. Und dazu am besten noch 4 Millionen aufs Konto, ohne irgendwelche lästigen Abzüge durch Erbschaftssteuer oder so. Wer würde dazu Nein sagen, wenn euch jemand so ein Erbe anbietet? Ja, das ist doch eigentlich etwas, was wir uns alle wünschen, so ein schönes Erbe. Ein Erbe kann etwas so Schönes sein, dass manche Menschen, die sich das so sehr wünschen, wortwörtlich bereit sind, dafür über Leichen zu gehen. Deshalb hören wir so oft von Erbstreitigkeiten, wenn mehrere Parteien irgendwie beteiligt sind und alle ihr Erbe sichern wollen. Da hören wir, dass Menschen sich einschleimen bei ihren Eltern, obwohl sie vielleicht schon Jahre keinen Kontakt mehr hatten. Und anstatt einfach abzuwarten und zu vertrauen, dass die Eltern das Erbe gut aufteilen werden, einfach abzuwarten, was im Testament steht, nein, stattdessen gehen die Ellenbogen raus. Und es gibt Verleumdung, es gibt Betrug, da werden Urkunden und Testamente gefälscht. Manche Menschen werden erpresst für ein Erbe und manchmal geschehen sogar Morde, nur um an ein Erbe zu kommen. Ich hoffe, ihr hattet noch keine Mordgedanken, wenn es um euer Erbe ging. Aber lasst uns mal überlegen, wie es uns geht in unserer Beziehung zu Gott. Ich habe gerade gelesen, du bist Erbe Gottes. Ja, Gott schenkt dir ein Erbe. Aber wie leicht fällt es dir, dich einfach hinzusetzen und abzuwarten, was letzten Endes in diesem Testament steht? Was Gott dir geben wird. Einfach zu vertrauen darauf, dass dein Vater im Himmel es schon gut machen wird, es gut austeilen wird. Ich meine, manchmal gucken wir um uns herum und sehen andere Christen und denken uns, oh, die leisten aber viel mehr im Glauben. Ob es für mich wirklich auch ein Stück von diesem Kuchen, ein Erbe gibt, ob mein Glaube wirklich reicht? Und wenn du solche Gedanken kennst, dann ist das nichts Neues. Wenn wir hier reinschauen in Gottes Wort, dann sehen wir, bei den Galatern gab es genau diese Gedanken, gab es diese Unsicherheit. Und diese Unsicherheit hat bei ihnen dazu geführt, dass sie wieder neu angefangen haben, alternative Wege zu suchen, sich vielleicht ein bisschen einzuschleimen bei Gott. Das hat sie dazu geführt, dass sie doch wieder ihre Hoffnung auf das Gesetz und auf das Halten des Gesetzes gelegt haben. Und in unserem Abschnitt, den ich vorgelesen habe heute, antwortet Gott voller Liebe, voller Geduld, voller Barmherzigkeit auf diese Unsicherheiten. Auf diesen Drang, sich doch irgendwie das Erbe selber zu erarbeiten. Und deshalb lautet das Thema, wie Gott uns zu Erben gemacht hat. Und wir lesen hier in Gottes Wort von einer Handlung, von etwas, was Gott tut an uns, durch das er uns zu Erben macht, nämlich die Adoption. Gott hat uns adoptiert und die zwei Predigtpunkte zeigen, wie genau er das gemacht hat. Gott hat uns zu Erben gemacht, erstens, indem er uns adoptiert durch den Glauben an Jesus. Und zweitens, indem er uns adoptiert durch den Gehorsam von Jesus. Ja, die zwei Punkte schauen wir uns an und wir starten direkt im ersten. Gott hat uns zu Erben gemacht, indem er uns adoptiert durch den Glauben an Jesus. Das sehen wir in Galater 3, den Versen 26 bis 29. Bevor wir uns anschauen, was die Galater so verunsichert hat, lass uns mal überlegen, was hier eigentlich auf dem Spiel steht. Wenn wir über dieses Erbe reden, das ist ja so abstrakt, worum geht es da eigentlich? Wovon sprechen wir? Ist es immer noch so, dass wir auf das Land Kanaan warten? Das war ja im Alten Testament ganz stark der Fall, dass man auf dieses Erbe des Landes gehofft hat. Und dazu muss man sagen, ja und nein. Es geht definitiv darum, dass Gott uns ein Land schenkt. Wir lesen im Römerbrief, dass Paulus schreibt, Abraham und sein Same, also wir werden nachher sehen, wir, Abraham und sein Same, sollen die ganze Welt erben. Wir warten als Gemeinde darauf, dass Jesus, dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde erschafft und uns dorthin stellt, damit wir gemeinsam mit Jesus herrschen. Er will, dass wir die ganze Welt erben. Aber was genau ist das Beste an diesem Erbe, von dem ich vorhin ganz am Anfang in Petrus gelesen habe? Das ist so unverwelklich, so wunderschön und unvergänglich. Und jetzt darf diese Kinderstunden-Standardantwort kommen. Jesus. Jesus ist das Beste an dem Erbe oder anders gesagt, die Gegenwart des dreieinigen Gottes, dass der dreieinige Gott da ist, dass wir bei ihm sein dürfen. Das ist das so unglaublich Schöne an diesem Erbe. Und vielleicht denken wir, weil sich das so fern oder so abstrakt anhört, naja, so eine Villa mit See, ja, oder die 4 Millionen, das ist was Greifbares, damit kann ich was anfangen. Ihr Kinder, wo sind sie? Gibt nur so wenige heute. Vielleicht denkt ihr, so eine ferngesteuerte Drohne mit Kamera oder so. Oder ein eigenes Pferd. Das wäre so ein richtig, richtig cooles Geschenk. Damit können wir was anfangen. Aber das Ding ist, Gott sagt uns in seinem Wort, die Drohne und das Pferd und selbst die Villa und die 4 Millionen, die können einpacken im Vergleich zu dem, was Gott uns schenken wird, dass wir nämlich mit Jesus zusammen herrschen werden, essen werden, feiern werden, uns freuen werden, mit ihm lachen und singen. Die Galater haben auf jeden Fall mal verstanden, es ist extrem wichtig, dass wir dazugehören. Es ist extrem wichtig, ein Erbe Gottes zu sein. Und wenn wir Erben Gottes sein müssen, dann müssen wir zu dieser Familie Abrahams gehören, weil Gott Abraham die Verheißung gegeben hat und gesagt hat, dir und deinem Samen will ich all das schenken. Und das stimmt auch. Das Problem ist, wenn jetzt in diese Gemeinde Juden reinkommen und sagen, tja, aber erstmal die ganzen Heiden hier in eurer Gemeinde, die sind ja sowieso keine richtigen Juden. Das heißt, ihr braucht unbedingt noch die Beschneidung. Naja, und ihr ganzen Juden, ihr seid leider jetzt ausgestoßen aus der Synagoge, weil ihr an Christus glaubt. Ihr braucht auf jeden Fall noch das Gesetz. Und das hat die Galater ins Schwitzen gebracht. Die haben Angst bekommen und das hat dazu geführt, dass sie wieder ihre Hoffnung auf dieses Gesetz gelegt haben. Und das ist doch irgendwie nachvollziehbar, oder? Ich meine, wenn du Angestellter in einer sehr erfolgreichen Firma wärst und dich da voll reingibst, alles daran setzt, dass diese Firma läuft, Überstunden machst, ja, dich wirklich voll hingibst, dann bringt dir all das trotzdem nichts, wenn der Besitzer dieser Firma am Ende stirbt und diese Firma weiter vererbt, dann wird er sie allerhöchster Wahrscheinlichkeit nach seinem Kind vererben. Egal, wie sehr du dich angestrengt hast. Also irgendwie hatten die Galater eine berechtigte Sorge, nur sind dann einen falschen Weg eingeschlagen. Wir lesen hier in Versen 26 bis 29, wie Gott zuerst eine Lösung schenkt für dieses Problem und dann einen Effekt von dieser Lösung aufzeigt. Und die Lösung ist, wir sind vollwertige Söhne. Das ist die Lösung. Und der Effekt davon ist, wir sind vollwertige Erben. Also was ist Gottes Lösung? Schaut mal in Vers 26. Da steht, ihr alle seid Söhne Gottes. Ihr seid Söhne Gottes. Warum versucht ihr auf irgendwelchen krummen Wegen in diese Familie zu kommen? Ihr gehört schon dazu. Ihr seid Söhne von Gott. Problem gelöst. Aber wie genau geht das? Vers 26 gibt die Antwort: durch den Glauben. Nicht durch die Beschneidung, nicht durch das Gesetz, sondern ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes. Ihr habt euch nichts ergaunert, ihr musstet euch nichts erkaufen, ihr musstet euch nicht einschleimen, keine Testamente fälschen, niemanden umbringen, damit ein Platz frei wird. Gott hat euch in seine Familie aufgenommen. Gott hat euch adoptiert. Leider, wenn wir das hören, ich glaube, manchmal ist dieses Thema Adoption irgendwie so negativ behaftet. Ich meine, wer will schon adoptiert sein, oder? Aber das Ding ist, es ist genau andersrum der Fall. Leibliche Kinder werden leider so oft in dieser Welt von ihren Eltern ausgestoßen, gehasst. Gott hat sich jeden Einzelnen von uns ausgesucht, um uns zu adoptieren, um uns aufzunehmen in seine Familie. Ganz bewusst. Jeder Einzelne, der an Gott glaubt, ist vom Haaransatz bis zum großen Zeh ein Kind, ein geliebtes Kind Gottes. Weil Gott ihn adoptiert hat. Das ist Gottes Lösung für dieses Problem. Ihr seid vollwertige Söhne. Und Paulus schließt dann in Vers 29 diese Erklärung ab und sagt, wenn wir Christus angehören, also wenn wir durch ihn adoptiert sind, dann seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. So macht Gott uns, indem er uns durch den Glauben an Jesus adoptiert, auch zu seinen Erben. Und das führt dann zu diesem zweiten Teil, nämlich dem Effekt von dieser Lösung. Wir sind nicht nur vollwertige Söhne, wir sind vollwertige Erben. Warum sage ich die ganze Zeit vollwertig? Schaut mal in Vers 27 und 28. Da macht Paulus eine Liste auf, die leider heutzutage ganz oft falsch ausgelegt wird und missbraucht wird, um irgendwelche falschen Dinge zu rechtfertigen. Ja, ich lese nochmal Vers 28. Da sagt er, da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Und jetzt gehen ganz viele Leute hin und sagen, ist doch klar, was er damit meint. Ja? Es gibt unter Christen keine Unterschiede mehr. Also darf man als Frau Pastorin werden. Oder, noch viel schlimmer, man darf selber entscheiden, ob man ein Mann oder eine Frau sein möchte. Wir dürfen es nicht verurteilen, wir sollen einander lieben, wir sind alle einer. Oder wen ich mal heiraten möchte. Und natürlich ist das absoluter Schwachsinn, Gott hat es nie in seinem Wort gemeint mit dieser Stelle, auch wenn das heute oft so ausgelegt wird. Was Gott sagt ist, es gibt unter Gottes Kindern wirklich keine Unterschiede mehr in Bezug auf sein Erbe. Weil wir müssen wissen, zu der Zeit, wo Paulus das schreibt, da haben Heiden keinen Anteil gehabt an diesen Dingen, die Gott den Juden geschenkt hat. Knechte hatten keinen Anteil an dem Erbe ihrer Herren. Und selbst die Töchter, das ist jetzt wichtig, die Töchter waren keine vollwertigen Erben bei ihren Vätern. Aber hier in Vers 28 heißt es, ihr seid alle einer in Christus. Und deswegen, liebe Frauen, nennt Paulus euch hier ganz bewusst Söhne. Nicht, weil er euch ärgern will, nicht, weil das irgendwie sexistisch ist, sondern er benutzt genau das gleiche Wort, wie zum Beispiel ein paar Verse später in Galater 4, Vers 4, wo er von Gottes Sohn spricht. Das heißt, er erhebt uns alle, Männer und Frauen, auf eine Erbschaftsstufe, nämlich auf die Stufe von seinem eigenen Sohn. Er sagt, ihr seid Söhne, genau wie mein Sohn. Da ist es egal, ob man Mann oder Frau ist. Das ist auch egal, ob man aus Osnabrück kommt oder aus dem Schwabenländle oder aus Sachsen. Ob man beruflich, hauptberuflich Mama ist und ständig Windeln wechselt oder ob man die kompliziertesten Operationen an irgendwelchen Gehirnen durchführt. Das ist egal, ob man aus Deutschland kommt, aus Korea, aus Malaysia, aus Südamerika oder sonst wo. Wir alle sind vollwertige Söhne und das heißt, wir alle sind vollwertige Erben Gottes. Und hier drin steckt für uns nicht nur so eine starke Ermutigung, sondern hier steckt auch eine wichtige Aufforderung, nämlich, wenn Gott jeden von uns adoptiert hat und 100% annimmt und wir alle vor Gott gleichwertig sind, wie viel mehr sollten wir auch jetzt einander annehmen als gleichwertig und nicht auf irgendjemanden von oben herabschauen, jemanden belächeln oder nicht ganz ernst nehmen. Ja, wir sollten ganz konkret diese Vielfalt, die Gott uns hier in unserer Gemeinde schenkt, diese Vielfalt in Gottes Familie, wir sollten sie nutzen. Weil dir wird so viel entgehen, wenn du dich immer in deinem gleichen Frame bewegst, dich immer mit den gleichen Leuten abgibst. Wir sollten die Gemeinschaft zu unterschiedlichsten Geschwistern suchen. Und das gilt zum Beispiel für euch Kinder. Setzt euch auch im Gottesdienst oder in der Gemeinde ganz bewusst zu den langweiligen Alten. Weil dann werdet ihr irgendwann sehen, so langweilig sind die gar nicht, sondern eigentlich sind sie einfach viel weiser und viel weiter als wir. Und dann könnt ihr von den Alten lernen. Und ihr langweiligen Alten, nehmt euch ganz bewusst Zeit für die Kinder, die Gott hier auch mit in seinen Bund reinnimmt. Nehmt sie auch als vollwertige Erben an und helft ihnen. Sie brauchen euch, um in diesem Glauben fest zu bleiben. Ja, liebe Gemeinde, wir sind alle einer in Christus. Und diesen Effekt von der Adoption, den sollten wir nutzen. Für jedes Kind Gottes gilt, Gott hat, Vers 27, Gott hat uns sozusagen eine neue Identität geschenkt. Er hat sie in uns hineingewoben, so wie man so ein Muster in einen Teppich webt. Das ist untrennbar miteinander mit uns verbunden, diese Identität von Jesus. Da steht, Vers 27, wir sind in Jesus hineingetauft. Wir haben Jesus angezogen. Ich weiß nicht, ob euch mal dieser Pulli von Danny aufgefallen ist. Ich habe ihn extra gefragt, ob ich ihn erwähnen darf. Und er hat ihn sogar heute an, wo drauf steht, I'm God's Masterpiece. Also, ich bin Gottes Meisterstück. Und das Ding ist, das gilt nicht nur für Danny. Und ich glaube, selbst er und wir wissen ganz oft gar nicht, wie wahr das ist, sondern Gott hat jeden von uns überkleidet, von oben bis unten mit solchen Ehrentiteln. Wir sind Gottes Meisterstücke. Wir sind Gottes geliebte Kinder, weil wir, Vers 27, Christus angezogen haben. Und all das passiert einzig und allein durch den Glauben. Oder? Nicht ganz. Kapitel 3 betont diese Wahrheit ganz stark. Da geht es die ganze Zeit darum, ihr werdet nicht gerettet durch eure Werke. Und das ist absolut richtig. Aber es zeigt, das ist nur, Galater 4 zeigt, das ist nur eine Seite von der Münze. Trotz dieser Adoption mussten noch Bedingungen erfüllt werden. Das sagt Gottes Wort ganz besonders im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament. Wenn du ein Erbe sein willst, wenn du in dieses Erbe reinkommen willst, dann musst du das Gesetz halten. Dann musst du es erfüllen. Und schon sind wir wieder bei Null. Gerade eben habe ich gesagt, ihr müsst nichts erfüllen. Es ist durch Glauben. Jetzt sage ich doch, da sind noch irgendwelche Bedingungen da. Aber auch dafür hat Gott die perfekte Lösung, das sehen wir im zweiten Punkt, nämlich Gott hat uns zu Erben gemacht, indem er uns adoptiert, nicht nur durch den Glauben, sondern auch durch den Gehorsam von Jesus. Gehen wir mal weiter zu Kapitel 4 und da sehen wir in diesen ersten 7 Versen sehen wir 3 Dinge. Wir sehen, wir waren gefangen durch Gesetz, wir sind gerettet durch Gehorsam. Und drittens, wir sind gezogen durch den Geist. Gefangen durch Gesetz, gerettet durch Gehorsam und gezogen durch den Geist. Also wir sehen erstens, wir waren gefangen durch Gesetz. Wenn wir uns jetzt mit diesen Versen beschäftigen, will ich einfach einschieben, weil vielleicht der Eindruck entstehen kann, dass das nur für die Christen, für die Gläubigen aus dem Neuen Testament gilt. Aber das Ding ist, die Gläubigen im Alten Testament, die waren nicht mehr als wir unter dem Gesetz. Für die haben keine anderen oder noch strengeren Bedingungen gegolten als für uns. Es bedeutet, dass auch sie damals, genauso wie wir, adoptiert werden mussten, um in Gottes Familie reinzukommen. Und dafür mussten sie, genauso wie wir, glauben. Jetzt lasst uns mal schauen, wie Paulus auch für die Christen des Neuen Testaments diese Spannung erst aufbaut und dann wieder auflöst. Ja, in Versen 1 und 2 sagt er im Grunde, schön und gut, aber es bringt dir gar nichts, ein Erbe zu sein, wenn du immer noch unter der Autorität von jemandem stehst. Vers 1, da steht, wenn du ein Erbe bist, dann bist du Herr aller Güter. Das heißt, alles gehört dir, rechtlich. Aber du stehst immer noch unter der Fuchtel von einem anderen. Darum bringt es dir nichts, dass dir alles gehört. Wir können uns das so vorstellen, jemand nimmt euch mit und zeigt euch eine riesige Halle. Voll der schönsten und krassesten Dinge. Ja, da ist bestimmt diese Drohne drin und dieses Pferd und der Schlüssel zu dieser Villa. Und der zeigt euch das und sagt, das alles gehört dir. Hier ist die Urkunde, da steht es drin. Du bist der Besitzer von all dem. Aber ich habe den Schlüssel. Und dann schließt er zu und lässt dich da stehen. Du weißt genau, dir gehört das alles, aber du kommst dann nicht ran. Da kommen wirklich dann diese Mordgedanken hoch, oder? Das Problem ist, hier steht, du musst mündig sein. Das heißt, du musst erwachsen sein, um überhaupt an diese Schlüssel ranzukommen. Vers 2. Wir sind noch unter diesen Vormündern und Verwaltern. Ja, wenn Eltern ihren Kindern ein Auto kaufen und sagen, hier, das schenke ich dir, das ist jetzt dein Auto, dann bringt das den Kindern nicht, solange die Eltern den Schlüssel haben, was ja auch logisch ist, die Kinder sind noch nicht alt genug, sie haben den Führerschein nicht und so kommen sie nicht an diesen Besitz ran. Und jetzt sagt Paulus in Vers 3, für uns gilt genau das Gleiche. Bei uns war es genauso. Wir waren Knechte, das bedeutet, wir waren Sklaven. Hier steht, als Knechte unterworfen. Wir haben diese Führerscheinprüfung ein ums andere Mal vermasselt und haben immer noch nicht diesen Schlüssel vom Auto in der Hand. Und wer war unser Verwalter? Wer sind unsere Vormünder? Vers 5, da wird es aufgelöst, da steht, wir waren unter dem Gesetz. Wir waren Sklaven unter dem Gesetz. Gefangen durch das Gesetz. Was ist jetzt Gottes Lösung dafür? Und das ist das Zweite, was wir in den Versen sehen, nämlich wir sind gerettet durch Gehorsam. Lest mal Vers 4 und 5 nochmal. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Gottes Lösung für das Problem ist, er kommt, er schickt seinen Sohn und kauft uns frei. Und meistens denken wir, wenn wir das hören, auch ganz richtig, an Jesu Tod. Wir denken an sein Opfer am Kreuz, wo in der Bibel steht, dass er uns dadurch losgekauft hat. Und das ist absolut richtig, aber manchmal vernachlässigen wir einen so wichtigen Punkt, etwas, was die Bibel hier an dieser Stelle lehrt, nämlich, dass der Christ auch durch Werke gerettet wird. Du und ich, wir sind gerettet durch Werke, nämlich durch einen perfekten Gehorsam dem Gesetz gegenüber. Bevor jetzt jemand kommt und mich von der Kanzel holt, kommt schnell die Auflösung. Wir sind gerettet durch Gehorsam, aber nicht durch unseren Gehorsam, sondern durch den Gehorsam von Jesus. Vers 4 betont das, dass Jesus unter das Gesetz getan wurde. Warum wird das betont? Damit wir wissen, Jesus ist nicht nur gekommen, um für uns zu sterben. Jesus ist auch gekommen, um für uns zu gehorchen. Und ich habe mal einen Vergleich, damit wir uns das besser vorstellen können. Das ist wieder eine Botschaft an euch Kinder. Stellt euch vor, eure Eltern haben euch eine elendslange Liste gegeben mit Dingen, die ihr tun müsst, bis sie zurückkommen. Ja, ihr sollt das Zimmer aufräumen, das Haus saugen, die Toilette putzen, alle Blumen gießen, dann noch die Betten frisch beziehen, die Wäsche waschen. Und dann kommen eure Eltern heim und ihr habt gar nichts davon gemacht. Schlimmer noch, ihr habt noch viel mehr Arbeit gemacht. Ihr habt eine Party gefeiert und nicht aufgeräumt. Ihr habt einen riesen Saustall hinterlassen, seid mit den dreckigen Fußballschuhen über den weißen Teppich gelaufen. Okay? Was wird passieren, wenn eure Eltern jetzt zur Tür reinkommen? Das dürft ihr mir nachher gerne erzählen, was dann passiert. Aber jetzt stellt euch mal vor, ja, ihr hört schon den Schlüssel in der Tür. Ihr wisst, eure Eltern kommen. Ihr denkt, oh, ich habe nichts von all dem gemacht. Rennt runter und seht, alles ist gemacht. Ja, der Boden blitzt. Die Küche glänzt. Die Wäsche ist gewaschen und noch gebügelt, zusammengefaltet. Die Toilette duftet. Die Blumen sehen so aus, als würden da gleich Diamanten dran wachsen. Deine Eltern kommen rein und sind baff und freuen sich über euch, feiern es ab, dass ihr so gehorsame Kinder seid. Und ihr seid völlig verwirrt und seht nur hinten in der Tür euren Bruder stehen. Okay? Den Schweiß noch auf der Stirn, Putzlappen in der Hand und er zwinkert euch einfach zu. Jetzt denken alle, boah, so ein Bruder, den hätte ich auch gern. Kind Gottes. Gott sagte hier in seinem Wort, genau so einen Bruder hast du, der alles für dich gemacht hat, alles, was du hättest machen sollen und alles, worin du komplett versagt hast. Jesus hat das alles so perfekt gemacht, dass Gott euch lobt, dass Gott euch ein Erbe schenkt. Und so, Vers 5, hat Jesus uns durch seinen Gehorsam gerettet. Gott macht uns zu Erben durch den Gehorsam von Jesus. Okay, jetzt, was heißt das ganz konkret für uns? Das heißt, wenn du hier sitzt und ich bin ganz sicher, dass du heute Morgen Gott nicht so geliebt hast, wie sein Wort sagt, dass du ihn lieben sollst. Nämlich mit von ganzem Herzen und mit aller Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Dann schaut Gott dich jetzt gerade an, als hättest du ihn genauso geliebt. Das bedeutet auch für euch Kinder, wenn ihr heute Morgen euren Eltern wahrscheinlich nicht so gehorcht habt, sie nicht so geehrt habt, wie ihr es hättet machen sollen, dann schaut Gott euch jetzt an und freut sich über euch, als hättet ihr eure Eltern genauso geehrt. Das bedeutet, dass wir jetzt in diesem Moment in den Gottesdienst kommen dürfen, dass wir in seine Gegenwart, in die heilige Gegenwart Gottes kommen können, als hätten wir unschuldige Hände und ein reines Herz, weil wir das ganze Gebot gehalten haben. Und Gott tut nicht einfach nur so, als ob. Sondern dir wird angerechnet, was Jesus vollbracht hat. Dir wird der Gehorsam von Jesus angerechnet. Du bekommst die Note, die eigentlich Jesus verdient hat. Du bekommst ein Gehalt und ein Gehalt für einen Job, den du nicht nur nicht gemacht hast, sondern den du voll versemmelt hast. Warst du Gott heute Morgen nicht dankbar? Jesus hat permanent gedankt. Hast du letzte Woche nicht gebetet? Jesus hatte das perfekte Gebetsleben, hat auch darin Gott gehorcht. Hast du dich selbst erhöht? Warst stolz? Hast deine eigene Ehre gesucht? Jesus hat wirklich mit jedem Schritt in seinem Leben Gottes Ehre gesucht. Und das wird dir geschenkt, das wird dir angerechnet. Darum kann kein Teufel und kein schlechtes Gewissen kommen und dich anklagen. Und darum fasst Vers 7 das so schön zusammen. So bist du nun nicht mehr Knecht. Du bist kein Sklave mehr, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Gibt es etwas Größeres als das? Könnt ihr euch einen Plan, ein Evangelium vorstellen, das so schön ist wie das? Und das Verrückte ist, wir hören das. Wir hören das Sonntag für Sonntag. Und trotzdem neigen wir dazu, uns irgendwie doch noch andere Wege zu suchen, irgendwie uns doch einzuschleimen, ein bisschen besser dazustehen durch unsere Werke. Aber wisst ihr, was noch verrückter ist? Wie Gott darauf, eigentlich auf so einen dreisten Unglauben reagiert, wie er uns darauf antwortet. Und das sehen wir in Vers 6. Und das ist das dritte und letzte, was wir hier in diesen Versen sehen. Wir sind nicht nur gerettet durch den Gehorsam, sondern wir werden auch gezogen von Gott durch den Geist. Vers 6. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, Abba, Vater. Gott hat nicht nur seinen Sohn gesandt, Gott hat auch seinen Geist gesandt, damit er dich zu sich hinzieht. Ja, dieser Geist, der in deinem Herzen wohnt, der treibt dich dazu, Gott in dieser innigsten und vertrautesten Weise als Abba, als Vater anzurufen. Der erinnert uns an das, was wir aus Psalm 16 gehört haben, dass Gott selbst unser Erbe ist, dass Gott dieses Erbe ist. Dass ich ihn Vater nennen darf, das ist mein größter Lohn. Ja, was wollen wir mehr? Es gibt diesen dreieinigen Gott, der mit allen drei Personen alles daran setzt, um dich zu trösten und in diesem Glauben zu stärken. Der Vater, der dich adoptiert, der Sohn, der gekommen ist, um durch seinen Gehorsam dich zu befreien, und der Geist, der dich permanent zu sich zieht und dir sagt, du bist ein Sohn des Höchsten, du bist dieses Meisterstück Gottes. Du gehörst zu der Familie und Gottes Liebe fließt über für dich. Und der uns auch daran erinnert, Gott hält im Himmel etwas für uns bereit, das wir uns gar nicht vorstellen können. Ein Erbe, das unvergänglich ist und unverweslich und einfach unglaublich. Also hör auf, diesen irdischen Dingen hinterherzurennen, als wären sie so gut. Hör auf, dir Sorgen zu machen, ob dein Glaube reicht. Und glaube Gott hier in seinem Wort. Und freu dich über dieses Erbe. Amen.